ARD.
Das ist auch etwas, was ich wirklich zum Ausdruck bringen möchte. Also hier soll jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, diese Frauen haben was Schlimmes erlebt und jetzt tun sie ihrem Kind auch noch was Schlimmes an, sondern es geht darum, diese Frauen sind vulnerabel, die haben schon etwas Schlimmes erlebt und damit nicht noch eine weitere Generation davon belastet ist und sie das auch immer weitertragen, muss diesen Frauen geholfen werden. Mhm. Und zwar natürlich im Idealfall so früh wie möglich.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Bei uns geht es heute um transgenerationale Traumaweitergabe. Sie haben vielleicht schon mal davon gehört, im Zusammenhang mit Nachkriegsgenerationen. Es handelt sich dabei um einen komplexen Prozess, bei dem Traumata, die zum Beispiel von Eltern erlebt wurden, auf ihre Kinder übertragen werden können. So, dass die Kinder unter den gleichen Symptomen oder Folgen dieser Traumata leiden können, wie ihre direkt betroffenen Eltern, ohne dass sie, also die Kinder, selbst das auslösende Trauma erlebt hätten. Wie genau funktioniert das? Was bedeutet das überhaupt, die Folgen eines Traumas? Und wie lässt sich die Weitergabe eines Traumas an die nachfolgende Generation verhindern? Zu all diesen Fragen forscht Frau Professorin Dr. Claudia Buss unter anderem am Institut für medizinische Psychologie an der Charité Berlin. Heute mein Gast in den Wissenswerten. Hallo Frau Buss, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Frau Buss, in der Alltagssprache wird der Begriff Trauma schon mal inflationär verwendet. Was genau ist ein Trauma aus medizinischer und psychologischer Sicht?
Ja, Sie haben recht. Tatsächlich wird der Begriff Trauma häufig inflationär mittlerweile verwendet. Eigentlich kennen wir den Begriff aus der Medizin. Ein Trauma ist eine Verletzung, zum Beispiel nach einem Unfall. Und aus psychologischer Perspektive kann man auch sagen, dass es eigentlich eine Verletzung, eine Bedrohung ist, etwas, das die Person überwältigt, mit der sie eigentlich nicht umgehen kann. Also ihr fehlen eigentlich die Bewältigungsstrategien für das, was sie erlebt hat und sie ist überfordert.
Und wodurch kann ein Trauma ausgelöst werden?
Ganz viele unterschiedliche Dinge, zum Beispiel natürlich Kriegs- und Fluchterfahrungen können Trauma auslösen oder ein Unfall oder eine schwere Erkrankung einer nahestehenden Person. Wofür ich mich ganz spezifisch interessiere, sind Traumata, die Kinder erleben. Und da beschäftige ich mich zum Beispiel mit den Folgen von Vernachlässigungen, körperlicher oder auch emotionaler Vernachlässigung und aber auch Misshandlung, also körperlicher, emotionaler und auch sexueller Misshandlung.
Spielt es eigentlich eine Rolle, in welchem Alter dieses Trauma erfahren wurde?
Ja, tatsächlich wissen wir, dass Kinder ganz besonders vulnerabel sind und dass auch in Abhängigkeit davon, wann in der Kindheit ein Trauma erlebt wird, die Folgen unterschiedlich stark sind. Und wenn es früh erlebt wird, aber dann auch früh erkannt wird, kann besser interveniert werden und kann tatsächlich auch viel wieder kompensiert werden. Und wir wissen, dass ein ähnliches Trauma wie zum Beispiel ein sexueller Übergriff, wenn der im Erwachsenenalter passiert, hat er natürlich auch ernsthafte Folgen. Aber wir sehen insgesamt die biologischen und Verhaltensfolgen, wenn das in der Kindheit passiert, sind ausgeprägter.
Mal abgesehen vom Alter, wovon hängt es denn ab, ob ich von einer Erfahrung traumatisiert werde oder nicht? Kann man das definieren?
Grundsätzlich hängt es davon ab, ob ich Bewältigungsstrategien habe. Zum Beispiel wissen wir aus der Kindheitstraumaforschung, dass selbst wenn ein Kind etwas Schwerwiegendes erlebt hat, sie aber eine nahestehende Person hat, die sie sehr gut unterstützt, dass das einen sehr gut abpuffernden Effekt haben kann, sodass es wirklich darauf ankommt, wie alleingelassen und wie überfordert fühlt sich das Individuum. Und wenn es dann zu so einer chronischen Belastung und Überforderung kommt, dann kommt es zu biologischen Veränderungen. Und wir erforschen, wie sich diese biologischen Veränderungen quasi dann einbetten und sich dadurch diese traumatische Erfahrung auch biologisch einbettet.
Da wollen wir auch gleich nochmal genauer drauf schauen. Vorher aber noch die Frage, Sie sagten jetzt gerade, wenn ich der traumatisierten Person beistehen kann, kann ich das denn meinem Gegenüber überhaupt ansehen, dass sie ein Trauma erlebt hat?
Also ansehen kann man das einer Person wahrscheinlich nicht. Also es braucht schon die Person, dass sie selber darüber spricht Oder gerade bei Kindern sehen wir das dadurch, dass sie verhaltensauffällig werden zum Beispiel. Und die Kinder sprechen von sich aus nicht unbedingt darüber. Aber wenn es gewisse Verhaltensauffälligkeiten gibt, die im Kita-Kontext, im Schulkontext zum Beispiel auffallen, dann könnte das ein Indikator sein. Wobei das natürlich erstmal ganz unkonkret ist.
Da bedarf es wahrscheinlich wirklich genauer Beobachtung. In meiner Einleitung habe ich von Folgen eines Traumas gesprochen. Was können die Folgen sein?
Die Folgen eines Traumas können sein, dass wenn man sich eben chronisch überlastet fühlt, dass es auch eine chronische Stressreaktion gibt und dass Stresshormone und andere biologische Parameter chronisch erhöht sind. Das wiederum kann dazu führen, dass es auch Veränderungen im Gehirn gibt, die dann wiederum Verhaltensänderungen auch bedingen können. Also zum Beispiel, dass die Person deutlich ängstlicher ist, dass sie vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, dass sie sich vielleicht mehr zurückzieht. Es könnte auch Konsequenzen haben auf ihre kognitiven Fähigkeiten, auf ihre Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisleistung.
Nun ist das alles, was Sie beschrieben haben, das, was der Person widerfährt, die dieses Trauma erfahren hat. Jetzt geht es ja um transgenerationale Trauma-Weitergabe. Was genau bedeutet Weitergabe? Wie wirkt sich das in den Personen aus, denen es weitergegeben wurde?
Ich würde gerne noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, weil ganz häufig der Begriff transgenerationale Transmission verwendet wird oder transgenerationale Weitergabe, wenn eigentlich intergenerationale Weitergabe gemeint ist. Und ich würde das gerne einmal erläutern. Intergenerational bedeutet einfach, dass von einer Generation zur nächsten etwas übertragen wird, unabhängig davon, ob die Person unter Umständen selber noch davon betroffen ist oder die Erfahrung gemacht hat. Und das möchte ich einmal kurz erläutern. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass eine Mutter selber Stress im Mutterleib erlebt hat, als sie ein Fötus war, kann sie unter Umständen das an ihr Kind weitergeben. Damit es aber wirklich eine transgenerationale Übertragung ist, müssten wir das bei ihrem Enkelkind sehen, also bei dem Urenkelkind der gerade schwangeren Frau, weil dieses Urenkel nicht selber exponiert war von dem Stress der Urgroßmutter. Die Großmutter hat die Mutter im Mutterleib und bei der Mutter beim Fötus werden bereits die Eizellen während der Schwangerschaft angelegt. Das heißt, alles, was die Oma erlebt in der Schwangerschaft mit der Mutter, könnte theoretisch schon einen Effekt auf die Eizellen haben. Das ist eine intergenerationale Übertragung. Damit es transgenerational ist, müsste man das in der nächsten Generation sehen. Das ist nämlich eine echte epigenetische Vererbung über die Keimzellen. Und dieses Individuum, der Urenkel, war nicht selber in irgendeiner Form in dieser Situation exponiert.
Also es ist sozusagen noch ein Schritt weiter. Mhm. Und von was reden wir dann jetzt, wenn ein Trauma einer Mutter an das Kind weitergegeben wird?
Das ist eigentlich eine intergenerationale Transmission.
Okay. Was für Symptome können das dann sein, wenn wir jetzt über die intergenerationale Traumaweitergabe reden?
Also wir würden bei den Symptomen auch gar nicht unterscheiden zwischen intergenerationale und transgenerationale. Da geht es wirklich um die Übertragungsmechanismen, was die biologischen Grundlagen sind. Aber was wir Symptome sehen können beim Kind, also die können mannigfaltig sein. Also die können sowohl auf somatischer Ebene sich niederschlagen, dass es bei den Nachkommen dann ein erhöhtes Risiko gibt, zum Beispiel für Übergewicht oder allergische Erkrankungen. Aber ich interessiere mich ganz besonders dafür, wie dadurch die Gehirnentwicklung beeinflusst wird und das Risiko für psychiatrische Erkrankungen erhöht wird. Ganz spezifisch beschäftige ich mich in meiner Forschung mit mütterlichem Kindheitstrauma, also wenn die Mutter in ihrer eigenen Kindheit Vernachlässigung oder auch Missbrauch erlebt hat und wie sich das potenziell auf ihre Kinder auswirkt. Da haben wir vor 2 Jahren eine große Studie in den USA publiziert, wo wir gesehen haben, dass bei diesen Kindern von diesen Müttern, die Kinder haben alle selber kein Trauma erlebt, aber die Kinder, deren Mütter ein Trauma in der Kindheit erlebt haben oder eine Missbrauchsvernachlässigungserfahrung, die hatten ein erhöhtes Risiko für Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörungen, für Autismus-Spektrum-Störungen, für internalisierende Störungen, also eine Vorform der Depression letztendlich, aber auch ein erhöhtes Risiko für allergische Erkrankungen und für Übergewicht. Und dieses Übergewichtsrisiko, das haben wir hauptsächlich bei Mädchen gesehen und nicht bei Jungs. Da wissen wir noch nicht genau, warum das so war. Aber wir haben gesehen, insgesamt hatten diese Kinder eine erhöhte Krankheitsvulnerabilität über unterschiedliche Erkrankungen hinweg. Und wenn wir uns Kinder angeschaut haben, die auch mehrere Erkrankungen hatten, also die sogenannte Multimorbidität, in dieser Gruppe waren über 70% der Mütter hatten tatsächlich Kindheitstrauma erlebt. Also das ist tatsächlich ein Risikofaktor für eine erhöhte Krankheitsvulnerabilität dann im späteren Leben.
Sagten Sie ja, Sie schauen eben auf die biologischen Aspekte. Wie erklären Sie sich das?
Also das ist das, was wir auch in unseren eigenen Studien machen. Da schauen wir uns ganz spezifisch die Stressphysiologie an, auch schon während der Schwangerschaft bei Frauen, die traumatische Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben, und vergleichen die mit Frauen, die keine solchen Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht haben. Das heißt, wir begleiten die über ihre Schwangerschaft, entnehmen biologische Proben, können Stresshormone und Entzündungsparameter und andere biologische Mediatoren messen und können dann die Kinder nach der Geburt untersuchen und deren Entwicklungsverläufe untersuchen. Und zwar in meinem Fall ganz spezifisch auch die Gehirnentwicklung dieser Kinder, um dann zu schauen, ob es spezifische biologische Veränderungen während der Schwangerschaft gibt bei Frauen, die Kindheitstrauma erlebt haben. Und ob diese biologischen Veränderungen dann wiederum vorhersagen, welche Entwicklungsverläufe diese Kinder dann nach der Geburt haben.
Und wenn ich es jetzt richtig verstanden und gelesen habe, gibt es ja eben eine Veränderung im Gehirn, schon im Mutterleib.
Also das, was wir gefunden haben und mittlerweile auch andere Arbeitsgruppen, ist, dass man schon bei neugeborenen Kindern, es ist ganz wichtig, dass man das schon bei neugeborenen Kindern sieht, weil da können wir postnatale Einflüsse ausschließen.
Also postnatal heißt, wenn sie dann auf der Welt sind und das dann Einflüsse sind, wie sich um sie gekümmert wird.
Genau, oder? Richtig. Okay. Mhm. Wir wissen, dass Frauen, die diese Erfahrung in der Kindheit gemacht haben, ein erhöhtes Risiko haben, zum Beispiel nach der Geburt eine Depression zu entwickeln oder Bindungsschwierigkeiten zu haben. Und das wiederum können natürlich auch Risikofaktoren dann sein für eine suboptimale Entwicklung bei den Kindern. Aber um diese postnatalen Mechanismen von den pränatalen Mechanismen zu unterscheiden, schauen wir uns die Kinder schon bei der Geburt an und schauen, ob es Veränderungen im Gehirn dieser Kinder bereits bei der Geburt gibt. Weil dann können wir davon ausgehen, dass das pränatale Mechanismen sind, weil eben diese postnatalen Mechanismen noch keine Rolle spielen. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel gezeigt, dass das Gehirnvolumen dieser Kinder reduziert war, dass weniger graue Substanz bei diesen Neugeborenen war. Und wir haben jetzt auch neue Studien, wo wir uns strukturelle Konnektivität, Vernetzung im Gehirn anschauen und sehen da auch Effekte tatsächlich.
Transgenerationale oder intergenerationale Traumaweitergabe, was ist das genau? Wie funktioniert das? Lässt sich das verhindern? Wie kann man das behandeln? Fragen, die wir heute klären wollen in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Claudia Buss, Professorin für medizinische Psychologie an der Charité Berlin. Sie forscht dort unter anderem dazu, wie sich mütterlicher Stress und Traumata auf die fetale und frühkindliche Entwicklung des Kindes auswirken können. Frau Buss, jetzt haben Sie vorhin schon die Epigenetik angesprochen und das war im Endeffekt, glaube ich, das, worüber wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Heißt das, dass ein Trauma, was die Mutter erlebt, in das Erbgut eingeschrieben wird des Kindes?
Das ist nicht ganz klar. Das wäre die Voraussetzung, damit man es transgenerationale Transmission nennt. Dann würde es wirklich über die Eizellen vermittelt, dann würde es da zu epigenetischen Veränderungen kommen, die dann auch bei der Befruchtung nicht ausradiert werden, sondern weitergegeben werden. Man weiß mittlerweile recht gut, dass das in den Spermien passieren kann. Also beim Vater, wenn der Vater kindliches Trauma erlebt hat, da gibt es sehr, sehr gute Tierstudien dazu, dass das wirklich zu epigenetischen Veränderungen in den Spermien führen können und dass einige dieser epigenetischen Veränderungen dann wirklich auch an das Kind übertragen werden können. Diese Nachweise über die weibliche Keimlinie ist etwas schwieriger. Es ist schwieriger, mit den Eizellen zu forschen, aber
weil man halt nicht so leicht rankommt.
Genau, aber wahrscheinlich gibt es da ähnliche Mechanismen, ist das auch möglich. Das, was aber auf jeden Fall möglich ist, sind neu erworbene epigenetische Veränderungen. Das heißt, wenn die Mutter zum Beispiel immer noch schwer belastet ist von diesem Trauma und ihre Stressbiologie deshalb verändert ist und sie diese veränderte Stressbiologie mit in die Schwangerschaft bringt, dann können durch diese direkten Expositionen während der Schwangerschaft wieder neue epigenetische Veränderungen beim Fötus akquiriert werden, letztendlich.
Ist das wie so ein Kaskadenmodell?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich Kaskade nennen würde, aber also ich finde, das ist etwas, wo wir wirklich verstehen müssen, nicht nur, wenn es über die Keimbahn geht und das echte, also wirklich die epigenetische Signatur des initialen Traumas da ist, wird es übertragen, sondern es kann auch dadurch übertragen werden, dass es sich in anderer Form biologisch eingebettet hat bei der Person, die das Trauma erlebt hat und das wiederum dann dazu führt, dass das an die nächste Generation übertragen werden kann. Das kann zum Beispiel sein, eben, dass die Biologie dann während der Schwangerschaft so verändert ist, dass viel mehr Stresshormone zum Fötus kommen und dass deshalb der Fötus sich an diese potenziell stressvolle Umwelt auch anpasst und deshalb dann eben seine Entwicklung verändert. Oder man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass das auch über Verhalten geht. Verhalten der Mutter dann nach der Geburt, aber potenziell auch Verhalten eines traumatisierten Vaters während der Schwangerschaft, der ja eine ganz wichtige Unterstützungsfunktion eigentlich für die Mutter hat. Das ist das, was bei der intergenerationalen Transmission eine wichtige Rolle spielt. Diese direkte Exposition des Nachkommen, des Verhaltens der Eltern, die dieses Trauma erlebt haben. Mhm. Bei der transgenerationalen Transmission muss es eben diese Exposition gar nicht geben, weil das in den Keimzellen verankert ist.
Das macht es ja vielleicht auch schwer für die Betroffenen von transgenerationalen Trauma, das überhaupt zu erkennen, oder? Dass sie da irgendwie an Folgen leiden.
Ja, tatsächlich. Unter Umständen wissen sie aus Erzählungen, dass den Großeltern, Urgroßeltern etwas zugestoßen ist und fragen sich vielleicht, ob es irgendwelche Zusammenhänge gibt zwischen aktuellem Verhalten, aktuellen Auffälligkeiten letztendlich. Ganz genau kann man das nicht sagen. Es ist ja insgesamt so komplex und wenn man aus welchem Grund auch immer, aufgrund einer genetischen oder epigenetischen Vulnerabilität vielleicht eine Veranlagung für etwas hat und dann im Leben auf weitere Risikofaktoren trifft, dann ist das insgesamt schon eine Kaskade, wie Sie sagen. Und dann kann man nicht sagen, es ist genau das Trauma der Eltern oder der Urgroßeltern, sondern man würde wahrscheinlich sagen, das hat die erste Vulnerabilität gelegt. Und dieses Individuum ist vielleicht jetzt, wenn es auf weitere Herausforderungen im Leben trifft, nicht so gut in der Lage, damit umzugehen und diese zu bewältigen, wie ein Individuum, das diese Veranlagung, diese Vulnerabilität nicht hat.
Jetzt haben Sie schon des Öfteren Stressbiologie, Stressphysiologie erwähnt. Was passiert denn im Körper, wenn er unter Stress steht, also unter diesem spezifischen? Also ist das ein spezifischer Stress, unter dem ich stehe nach einem Trauma, durch ein Trauma?
Nee, also das Spezifische ist eher die Intensität und dass es anhält, wenn es nicht bewältigt werden kann. Aber grundsätzlich ist die biologische Stressantwort unspezifisch. Wenn wir gestresst sind, dann gibt es einen Anstieg in Cortisol und das stellt metabolisch ganz viele Ressourcen für uns zur Verfügung, dass wir in der Lage sind, diesem Stress gut zu begegnen. Das ist erstmal gut. Es ist aber auch wichtig, dass wenn wir gestresst sind, die Stressantwort wieder runtergefahren wird. Und da gibt es im gesunden Organismus ein gut funktionierendes Feedback-System, dass wenn Cortisol hoch ist, dass es an höhere Hirnstrukturen rückmeldet, jetzt bitte weniger von den anderen Stressparametern, das ist Corticotropin-Releasing-Hormon und auf hypothalamischer Ebene und in der Hypophyse wird noch ACTH ausgeschüttet und da wird auf diese Ebenen zurückgemeldet, bitte jetzt weniger ausschütten, damit wir die Cortisol-Ausschüttung wieder eindämmen können. Was wir aber sehen bei Personen, die chronisch gestresst sind, ist, dass diese Rezeptoren für das Cortisol auf diesen höheren Ebenen nicht mehr gut funktioniert. Und dadurch kommt es zu dieser überschießenden Stressantwort.
Man hat es ja schon mal gehört, Dauerstress kann krank machen, psychisch krank machen. Mhm. Das haben Sie aber auch erwähnt, dass sich ein Fötus ja anpasst. Kann das denn auch irgendwie im positiven Sinne passieren? Also Stichwort Resilienz, was ja auch in aller Munde derzeit ist.
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Also zum einen, man muss wirklich über eine potenzielle Anpassung sprechen, wenn wir so aus evolutionsbiologischer Sicht darüber nachdenken, was der Fötus macht. Der Fötus bekommt erstmal Signale. Vielleicht ist es draußen, wenn ich nicht mehr Mutterleib bin, nicht so einfach. Vielleicht ist es auch mal gefährlich. Und ich muss deshalb vielleicht besonders aufmerksam sein und eine hohe Vigilanz haben, damit, wenn irgendwelche bedrohenden Reize da sind, ich diese auch besonders gut wahrnehmen kann. Also so erkläre ich mir zum Beispiel den Befund, dass wir eine größere Amygdala sehen. Schon bei Neugeborenen, deren Mütter mehr Stress hatten, mehr Stresshormone hatten während der Schwangerschaft. Vielleicht ist das erstmal eine Anpassungsreaktion, die diesem Kind eigentlich in einer gefährlichen Umwelt das Leben retten könnte, weil dieses Kind ja ein bisschen aufmerksamer ist, ein bisschen vigilanter ist, aber gleichzeitig dadurch natürlich auch ängstlicher ist. Mhm. Das ist das, was wir dann sehen. Wir sehen die Psychopathologie, dieses Kind ist besonders ängstlich. Aber vielleicht hat das eigentlich einen evolutionsbiologischen Sinn. Ja? Mhm. Das ist nicht das, was Sie mit Resilienz meinen. Resilienz bedeutet eigentlich, dass man, obwohl man eine sehr schwerwiegende Erfahrung gemacht hat oder Risikofaktoren hat, trotzdem gesund ist und sich normal entwickelt. Und da suchen wir genau gerade danach, was macht das eigentlich aus? Und in dieser Studie aus den USA, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, da machen wir jetzt eine weitere Analyse der Daten und schauen uns ganz spezifisch die Kinder an von Frauen, die Kindheitstrauma erlebt haben, die keine Pathologie entwickelt haben, also keine dieser somatischen Erkrankungen, keine psychischen Symptome. Und schauen uns an, was bringen die Mütter denn mit? Die Mütter sind ja auch in einer Form dann resilient, wenn sie das offensichtlich nicht an ihr Kind übertragen oder diese Kinder zumindest kein erhöhtes Risiko haben. Und da sind immer wieder ganz ähnliche Faktoren, nämlich, also die Mutter dann erlebt hat. Tatsächlich eine gesunde Ernährung, ein gesundes Gewicht, gute soziale Unterstützung, ganz, ganz wichtig. Das ist auch etwas, was ich wirklich zum Ausdruck bringen möchte. Also hier soll jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, diese Frauen haben was Schlimmes erlebt und jetzt tun sie ihrem Kind auch noch was Schlimmes an, sondern es geht darum, diese Frauen sind vulnerabel, die haben schon etwas Schlimmes erlebt und damit nicht noch eine weitere Generation davon belastet ist und sie das auch immer weitertragen, muss diesen Frauen geholfen werden. Mhm. Und zwar natürlich im Idealfall so früh wie möglich. Im Idealfall wäre es den Kindern nie passiert, aber es muss eigentlich diesen Frauen geholfen werden. Und wie gesagt, je früher, desto besser. Wir sehen nämlich, dass eigentlich das größte Risiko für biologische Veränderungen in der Schwangerschaft und dann Veränderungen auch beim Kind bei den Kindern von Frauen mit Kindheitstrauma ist, die auch depressiv sind. Das heißt, man muss eigentlich schauen, das sind die Frauen, die besonders belastet sind. Die leiden jetzt unter wirklich einer psychischen Störung, wahrscheinlich aufgrund ihres Traumas. Und das sind die, denen man besonders Unterstützung anbieten muss. Und das würde unter Umständen dann auch helfen, die Kinder zu schützen.
Und künftige Generationen sozusagen vor einer psychischen Erkrankung zu bewahren, ja, beziehungsweise das Risiko einzudämmen, dass eine psychische Erkrankung erfolgt. Erst wenn über Trauma offen gesprochen wird, heißt es, findet die Wirkung ja auch ein Ende. Mhm. Es fällt aber vielen schwer, darüber zu sprechen. Würden Sie das aber unterstreichen, dass das gefördert werden muss? Und wie muss das gefördert werden?
Ja, ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und das ist auch etwas, wenn ich von niedergelassenen Ärzten oder Ärztinnen und Hebammen spreche. Ich finde es ganz, ganz extrem wichtig, zum Beispiel jetzt im Schwangerschaftskontext, dass man den Frauen die Möglichkeit gibt, über solche traumatischen Erfahrungen zu sprechen. Gerade vor allem zum Beispiel, wenn sie sexuellen Missbrauch erlebt haben. Das ist ganz häufig ein Risikofaktor für Komplikationen unter der Geburt. Mhm. Dass es wirklich Komplikationen bei einer vaginalen Geburt geben kann. Und das kann gefährlich sein für die Frau und für ihr Kind. Und darum ist es wirklich wichtig, dass die Ärztinnen und auch die Hebammen darüber Bescheid wissen. Aber es ist halt so schambehaftet, dass Frauen, wenn sie nicht direkt danach gefragt werden, eigentlich nicht unbedingt darüber berichten. Mhm. Und ich finde, man sollte den Frauen wirklich die Möglichkeit geben, über diese Art von Erfahrungen und Sorgen zu berichten. Weil gerade in der Schwangerschaft, wenn man selber ein Kind bekommt, setzt man sich ganz besonders mit seiner eigenen Kindheit auseinander. Das heißt, diese Erfahrungen, die man gemacht hat, die sind noch mal viel präsenter. Ich habe sehr, sehr viel diskutiert mit Mitgliedern von Ethikkommissionen und Ethikrat. Darf man Frauen in der Schwangerschaft überhaupt nach solchen traumatischen Erfahrungen fragen? Oder retraumatisiert man sie sogar vielleicht dadurch?
Oder legt man ja schon wieder ein Tabu drauf, oder?
Absolut. Das ist auch genau meine Antwort gewesen. Ich habe gesagt, nur weil man nicht danach fragt, ist es nicht nicht da. Mhm. Aber man gibt den Frauen nicht die Möglichkeit, darüber zu sprechen und das wirklich anzugehen und die Hilfe zu bekommen, die ihnen wirklich zusteht und die sie eigentlich brauchen. Mhm. Und darum ist es, finde ich, ganz extrem wichtig, danach zu fragen. Und ich muss wirklich sagen, dass die niedergelassenen Kollegen und Kolleginnen das wirklich absolut anerkennen, aber zum Teil auch wirklich hilflos sind und sagen, was machen wir denn dann mit der Information? Wie können wir dann die Frauen unterstützen und wohin können wir sie dann schicken? Es gibt eigentlich gar nicht genug Ressourcen dann, um diese Frauen gut zu unterstützen. Und ich glaube, da muss es eigentlich wirklich nochmal eine Veränderung auch im Gesundheitssystem geben, dass diese psychischen Aspekte in der Pränatalvorsorge noch viel, viel größeren Stellenwert bekommen, aber dass eben dann, wenn danach gefragt wird, es auch Ressourcen gibt für diese Frauen.
Also nicht nur den Betroffenen von Traumaerlebnissen helfen, sondern eben auch ihren Nachfolgenden. Ein sehr komplexes Thema, wie wir gemerkt haben. Frau Buss, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Zu Gast in den Wissenswerten Professorin Dr. Claudia Buss von der Charité Berlin. Sie forscht dort unter anderem zu transgenerationaler, intergenerationaler Traumaweitergabe. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.